Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Außenminister Burkhalter will mit dem Stromabkommen die Europapolitik voranbringen. Doch will Brüssel das auch? Wir analysieren die Diskussion in einem Schwerpunkt. Gewaltsame Proteste in Rumänien gegen die Regierung und das Diktat des Internationalen Währungsfonds. Außerdem. Was braucht man schon, um glücklich zu sein? Besuch bei Apostolis und Panayotis, die auf ihrer Insel aus der griechischen Krise aussteigen. Und schließlich.
It takes lots of cups of tea. It takes a lot of time. It's not just giving orders, do this, do that.
Wer Afghanistan voranbringen will, muss viele Tassen Tee trinken. Doch wer hat noch die Zeit dazu, fragt Nancy Hatch-Dupree. Sie kennt Kabul seit einem halben Jahrhundert. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Philipp Scholkmann. Über die Energiefrage soll die festgefahrene Europapolitik wieder in Schwung kommen. Das sagte Bundesrat Didier Burkhalter letzte Woche. Heute gab es am Stromkongress in Bern Zuversicht, aber auch klare Bedingungen der EU. Priscilla Imboden.
Vor Hunderten von Vertretern der Strombranche erklärte Energieministerin Doris Leuthard heute Nachmittag.
Wir wollen nach Jahren jetzt der Analyse, der Exploration, möchten wir Resultate. Und deshalb ist für mich das Jahr 2012 auch ein sehr zentrales Jahr, ob es uns gelingt, dieses Stromenergieabkommen tatsächlich abzuschließen.
Das sei möglich, sagte Doris Leuthard. Die Schweiz müsse sich aber bewegen. Philip Lowe, Generaldirektor Energie der Europäischen Kommission, äußerte ebenfalls Zuversicht.
Ich hoffe, dass wir etwas zu feiern haben werden in einem Jahr.
Nur meinte er auch, die Schweiz müsse sich an die Entwicklung des europäischen Strommarktes anpassen.
Die Europapolitik steckt seit Jahren fest. Wie realistisch also ist der Durchbruch? Mehr dazu nach den Nachrichten mit Stefan Wüthrich.
Vor der toskanischen Küste suchen die Rettungskräfte inzwischen wieder nach Überlebenden im gekenterten Schiff. Die Suche war zuvor während Stunden unterbrochen, weil das Schiff bei starkem Wellengang abgerutscht war. Der Kapitän der Costa Concordia gerät zunehmend in die Kritik. Der Chef der Schifffahrtsgesellschaft sagte, das Unglück sei eindeutig auf menschliches Versagen zurückzuführen. Das Schiff sei in einwandfreiem Zustand gewesen. Das Unglück am Freitag hat mindestens 6 Tote gefordert. Rund ein Dutzend Menschen werden noch vermisst. In den USA zieht der Republikaner John Huntsman seine Präsidentschaftskandidatur zurück. Der ehemalige Gouverneur des Bundesstaates Utah hat entsprechende Medienberichte bestätigt. Huntsman hatte bei den ersten Vorwahlen enttäuschend abgeschnitten. Er will nun Mitt Romney unterstützen. Der Ex-Gouverneur von Massachusetts gilt als aussichtsreichster Anwärter der Republikaner. Ägypten hat den Internationalen Währungsfonds IWF um Hilfe gebeten. Nach fast einem Jahr politischer und wirtschaftlicher Unruhen fehlen dem Land rund 3,2 Milliarden Dollar. Nun soll der IWF einspringen. Das teilten Vertreter Ägyptens und des IWFs nach Gesprächen in Kairo mit. Im letzten Sommer hatte der ägyptische Militärrat ein Unterstützungsangebot des IWFs abgelehnt. Seither sind die finanziellen Probleme des Landes aber weiter gewachsen. Die Europäische Zentralbank greift angeschlagenen Euro-Ländern weiter unter die Arme. Sie hat letzte Woche nach eigenen Angaben für fast 3,8 Milliarden Euro Staatsanleihen gekauft. Mit den Käufen will die Zentralbank den Staaten in der Schuldenkrise helfen. Seit 2010 habe sie nun Anleihenkäufe im Wert von fast 220 Milliarden Euro getätigt. Schweizer Pensionskassen haben im letzten Jahr Verluste erlitten mit ihren Anlagen. Das zeigt eine Erhebung der Credit Suisse. Demnach verloren die Pensionskassen auf den verwalteten Geldern durchschnittlich 0,5%. Basis für die Berechnung sind jene Schweizer Pensionskassen, die ihre Gelder bei der CS anlegen. In den letzten Jahren ist es in der Schweiz immer einfacher geworden, ein Eigenheim zu kaufen. Ende 2011 sind die Hypothekarzinsen nun nochmals gesunken. Das stellt der Internetvergleichsdienst Comparis fest. Demnach betrug der Zins für eine 10-jährige Festhypothek im vierten Quartal 2,5%. 2008 lag der Durchschnittswert noch bei 4,7%. Nun ist klar, wer sich im Kanton Freiburg um die Nachfolge von Alain Berset im Ständerat bewirbt. Es sind vier Männer. Neben den beiden Nationalräten Christian Löwra von der SP und Jacques Bourgeois von der FDP kandidieren noch zwei Außenseiter, der unabhängige Francis Fasel und der Präsident der Freiburger Piratenpartei Charlie Pasch. Die Ersatzwahl findet am 11. März statt. Die Migros-Gruppe hat im letzten Jahr etwas weniger Umsatz gemacht. Der Umsatz sank um 0,7% auf gut 21 Milliarden Franken. Den Gewinn will das Unternehmen im März bekannt geben. Aus Nordkorea darf seit heute eine internationale Nachrichtenagentur dauerhaft berichten. Die Regierung hat der amerikanischen Associated Press erlaubt, ein Korrespondentenbüro in Pyongyang zu eröffnen. AP berichtet bereits mit Videojournalisten aus Nordkorea. Nun werde das Team ergänzt durch einen Redaktor und einen Fotografen. Die amerikanischen Journalisten haben ihr Büro im gleichen Haus wie die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6031 Punkten plus 0,6%. Die amerikanischen Märkte sind wegen eines Feiertags geschlossen. Der Euro wird zu einem Franken 20,91 gehandelt, der Dollar zu 95,39 Rappen. Das Wetter, auch morgen scheint in der ganzen Schweiz die Sonne. Am Morgen hat es im Mittelland ein paar Nebelfelder, die sich meist schon am Vormittag auflösen. Die Temperatur im Norden um 0, im Süden bis 7 Grad. Verkehrsinfo DRS von 18.07 Uhr, die Verkehrsübersicht in Kurzform. Stau oder Behinderungen auf diesen Strecken in der Region Bern, auf der A1 Richtung Zürich zwischen Wankdorf und Schönbühl. In der Region Basel auf der A2 zwischen Basel-St. Jakob und Kleinhüningen. In der Region Zürich auf der A1 Richtung Bern zwischen Effretikon und Zürich-Ost sowie Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Zürich-Affoltern. In der Zentralschweiz auf der A14 Richtung Luzern vor der Verzweigung Rotsee und auf der A4a und auf der A4 vor der Verzweigung Blecki.
Sie hören Echo der Zeit mit diesen Themen. Europapolitik unter Strom, wie Außenminister Burkhalters Vorschläge in Brüssel ankommen. Und Energiewende, die Strombranche wartet aufs Volk. Dann Mafia-Prozess mit prominenten Zeugen in Bellinzona. Protest gegen den Währungsfonds spart sich Rumänien in den Ruin. Außerdem, der Weg aus der Krise führt ins Jurtezelt, sagen die Aussteiger auf der griechischen Insel. Und schließlich:
They spoke 3 or 4 languages beautifully. They dressed in the latest styles of Paris.
Als in Kabul noch die neueste Mode aus Paris getragen wurde. Nostalgie am Hindukusch mit Nancy Hatch Dupree, der Grand Old Lady der Afghanistan-Kunde. Zunächst aber nach Italien. Aus der Toskana erreichen uns seit dem Wochenende eindrückliche Bilder von der Costa Concordia oder was von ihr noch sichtbar ist. Das riesige Kreuzfahrtschiff liegt zeitlich weggekippt vor der Küste der Insel Giglio. Wie kam es zu der schweren Havarie mit mehreren Toten? Die Reederei hat schwere Vorwürfe gegen den Kapitän erhoben. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
Die Suche nach den Vermissten im gekenterten Kreuzfahrtschiff ist schwieriger als erwartet. Schwer Seegang hat das 230 Meter lange Schiff um die Mittagszeit ins Rutschen gebracht, sodass sämtliche Bergungsarbeiten aus Sicherheitsgründen für mehrere Stunden unterbrochen werden mussten. Noch immer werden über ein Dutzend Personen vermisst. Laut der Schweizer Botschaft in Rom sind alle Landsleute in Sicherheit. An einer Medienkonferenz hat die Reederei unterdessen zugegeben, dass es sich beim Unfall um menschliches Versagen handle. Konzernleiter Pierluigi Foschi:
Noi non possiamo negare, purtroppo, un errore umano.
Laut italienischen Medien soll der Kapitän absichtlich nur 150 Meter an der Insel Giglio vorbeigefahren sein, wo das Schiff von einem Felsen aufgeschlitzt wurde. Er wollte damit seinem Chef de Service eine Freude bereiten, der für einen erkrankten Kollegen kurzfristig hatte einspringen müssen, anstatt frei zu haben. Der Chef de Service stammt aus Giglio. Dass das Schiff so nahe an der Insel vorbeifahren würde, scheint ein Teil der Inselbewohner erwartet zu haben. Dies lassen Facebook-Eintragungen erkennen. Die Reederei hat Aussagen von Passagieren zurückgewiesen, wonach die Rettungsmaßnahmen chaotisch verlaufen seien und es nicht genügend Rettungswesten an Bord gehabt habe. Die 4.200 Passagiere und Besatzungsmitglieder seien bereits nach 2 Stunden in Sicherheit gewesen, was in Anbetracht der Schräglage des Schiffes eine gute Leistung sei, sagte Reedereichef Foschi. Unterdessen hat der italienische Umweltminister Corrado Clini vor einem Umweltdesaster gewarnt. Auf Radio Rai sagte er:
La cosa più urgente è svuotare i serbatoi. 2400 tonnellate sono una quantità enorme.
Im Schiff lagerten noch 2400 Tonnen Schweröl, die es so schnell als möglich abzupumpen gelte. Gelange diese Menge ins Meer, drohe ein Umweltdesaster enormen Ausmaßes, dies in einer Gegend, die für italienische Verhältnisse als relativ sauber gilt, mit einer intakten Tier- und Faunalandschaft im nahen Nationalpark der Maremmen, der ans Meer grenzt. Nach Schätzungen der beauftragten holländischen Firma dürfte das Abpumpen des Schweröls etwa 2 Wochen dauern, vorausgesetzt, die See bleibt einigermaßen ruhig.
Es geht um Millionen Zigaretten und eine Riesenstange Geld. Und es ist das größte Mafia-Verfahren, das je in der Schweiz verhandelt wurde. Bei der Erstauflage des Prozesses vor 2 Jahren kam das Bundesstrafgericht in Bellinzona zwar zu 7 Freisprüchen, doch die wurden von den obersten Richtern aufgehoben. Und so wird der Fall in Bellinzona noch einmal völlig neu aufgerollt. Und das mit prominenten Zeugen. Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Es geht um einen gigantischen Zigarettenschmuggel von Mazedonien nach Italien. Dessen Volumen betrug 1 Milliarde US-Dollar. Kontrolliert worden war das Geschäft gemäß Anklage von der Mafia. Logistik- und Finanzdrehscheibe war demnach der Finanzplatz Tessin. Hauptangeklagter ist ein ehemaliger Wechselstubenbesitzer in Chiasso. Mit Spannung erwarteten die heute zumeist pensionierten Angeklagten die Zeugenaussagen der früheren Tessiner Staatsanwältin, der späteren UNO-Anklägerin und Bundesanwältin Carla Del Ponte. Die Tessiner Staatsanwaltschaft habe nicht gewusst, mit welchem Geld der Hauptangeklagte arbeitete. Es sei sehr viel Geld gewesen, man habe ihn mehrfach vorgeladen, sagte Del Ponte. Es habe aber niemals ein Indiz gegeben für Straftaten. Straftaten? Zur Tatzeit also von 1994 bis ins Jahr 2000 war gewerbsmäßiger Schmuggel in der Schweiz keine Straftat. Und darum lautet die Anklage der Bundesanwaltschaft nicht auf Schmuggel, sondern auf Geldwäscherei und Mitgliedschaft oder Unterstützung einer kriminellen Organisation. Paolo Bernasconi war von 1969 bis 1985 Staatsanwalt im Tessin und er hat ein Buch über die Finanzunterwelt verfasst. Seine Zeugenaussage: Ende der 80er Jahre sei klar gewesen, dass die Mafia zur Dachorganisation beim Zigarettenschmuggel geworden war. Bis in die zweite Hälfte der 90er Jahre sei der größte Teil dieses Zigarettenschmuggels von der Schweiz aus organisiert worden. Nachdem 2 italienische Finanzpolizisten bei einem Zusammenstoß mit Schmugglern umgekommen waren, habe er, Paolo Bernasconi, bei Nationalrat Fabio Pedrina eine parlamentarische Initiative angeregt, mit der Folge, dass ab 2009 endlich der gewerbsmäßige Schmuggel auch in der Schweiz als Verbrechen und Vortat zur Geldwäscherei qualifiziert worden sei. Carla Del Ponte und Paolo Bernasconi haben als Zeugen des Staatsanwalts allgemeine Aussagen gemacht, die die Angeklagten im Detail kaum zusätzlich belasten dürften. Doch im Gerichtssaal in Bellinzona wurde ein Stück Schweizer Rechtsgeschichte aufgerollt.
Alexander Grass berichtete aus dem Tessin. Zu unserem Schwerpunkt jetzt. Alle Jahre wieder treffen sich die Chefs der Elektrizitätswirtschaft aus der ganzen Schweiz zum Stromkongress. Doch dieses Jahr ist anders. Seit der Katastrophe von Fukushima hat sich die Welt des Stroms verändert. Oder doch nicht, Caroline Ahren.
Das Licht bläulich gedimmt, die Stimmung nachdenklich. Hinter weißen Tischtüchern dunkle Anzüge, die Krawatten manchmal dunkelrot oder gemustert. 400 Teilnehmer, fast ausschließlich Männer, treffen sich wie jedes Jahr zum Stromkongress.
Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Schweizerischen Stromkongress.
Doch dieses Jahr ist vieles anders. Fukushima, der Atomausstieg.
Ja, es war ein Wechselbad.
Hätte ich nicht gedacht, dass es so weit kommt.
Ich bin darum sehr gespannt, was da geboten wird heute im Zusammenhang mit dem riesigen Wandel, der bevorsteht.
Vom Präsidenten des Verbandes der Elektrizitätsunternehmen bis zum ETH-Studenten sind sich alle einig. Der von der Politik geforderte Atomausstieg verändert vieles. Kurt Rohrbach, der Präsident des Verbandes der Schweizer Elektrizitätsunternehmen VSE, eröffnet den Kongress mit skeptischen Worten.
Wie lange braucht ein hochentwickeltes, global vernetztes Land wie die Schweiz, um seine gut funktionierende Stromversorgung komplett zu hinterfragen und ganz neu auszurichten? Vor einem Jahr, als wir hier zusammen waren, sie hätten mir aber wohl geantwortet, unter einem Jahrzehnt ist das kaum zu machen und in weniger als 5 Jahren dann aber ganz sicher nicht. Wie sie heute denken, weiß ich nicht.
Der VSE akzeptiere, dass die alten AKW nicht mit neuem ersetzt werden. Doch Rohrbach kritisiert die Energiestrategie des Bundes.
Die kritische Frage sei also erlaubt, ob das in Windeseile entstandene neue Energieszenario für die Diskussion und den Entscheid nötig und hilfreich war.
Die Branche sei zu wenig einbezogen worden. Bundesrätin und Energieministerin Doris Leuthard war auch zum Kongress gekommen. Sie wusste, dass ihr ein rauer Wind entgegenwehen würde und gab sich bestimmt.
Wir haben uns schon überlegt, dass wir gewusst haben, wir müssen entscheiden, wie viele soll man jetzt einbeziehen, kontaktieren etc. Aber im Jahrzehnt der Indiskretionen und der Offenheit jeglicher nur schon Denkaufgabe habe ich gefunden, ich weiß, was ich will, ich weiß, was richtig ist und mein Ziel ist jetzt, Herrn Rohrbach zu überzeugen, dass es richtig war.
Kurt Rohrbach ist alles andere als überzeugt, dass künftig genügend Strom mit Sonne oder Wind und Stromsparen gewonnen werden kann. Doch Doris Leuthard wollte sich auf diese Diskussion nicht einlassen.
Stundenlange Streite, sind jetzt das 3 Terawatt oder 5 oder 7? Wenn Sie diese Zeit haben, dann wünsche ich Ihnen viel Glück. Aber ich finde das für meine Arbeit nicht wahnsinnig ergiebig.
Wer wie viel produziere, das müsse der Markt entscheiden. Der Verband der Elektrizitätsunternehmen sieht den Ersatz der AKW aber vorerst anders, gerade mit Blick auf den Markt. Kurt Rohrbach.
Es kann eben sein, dass realistischerweise die Variante Gas halt und die Variante Import halt eine sein wird, auf die wir noch einige Zeit setzen müssen.
Auch wenn sich in diesem Jahr viel verändert hat, für den VSE ist die Frage der Energieversorgung erst mit einer Volksabstimmung beantwortet. Den Kongress haben die Mitglieder des VSE, darunter auch die kleineren Stadtwerke, mit Interesse verfolgt. Sie stehen der Energiewende im Gegensatz zu den großen Energieunternehmen weniger skeptisch gegenüber.
Es gibt im Moment noch sehr viele unterschiedliche Rezepte und die Frage ist, finden wir gemeinsam ein Rezept, was vieles natürlich vereinfachen würde, oder haben wir am Schluss eine Lösung, die aus sehr vielen unterschiedlichen Rezepten basieren wird und die vielleicht dann auch wirtschaftlich gesehen nicht unbedingt optimal ist für das Land.
Sagt Hans-Kaspar Scherer, Verwaltungsratspräsident von Swiss Power, der Vereinigung der Stadtwerke. In welche Richtung der Strom fließt, ist also auch innerhalb der Branche noch nicht geklärt.
Caroline Ahren berichtete vom Stromkongress. Dort waren auch interessante Töne zum geplanten Stromabkommen mit der Europäischen Union zu hören. Das Abkommen hat zusätzlich Gewicht erhalten, weil der neue Außenminister Didier Burkhalter dieses Abkommen zum Testfall für die blockierte Europapolitik erklärt hat. Doch wie realistisch ist das, Priscilla Imboden?
Diplomatie hat viel mit Optimismus zu tun. So verkündete die Energieministerin Doris Leuthard, bis Ende Jahr könnten die Stromverhandlungen mit der EU abgeschlossen werden. Am nächsten Stromkongress wolle man das neue Abkommen feiern, äußerte sich auch Philipp Lowe. Er ist Generaldirektor für Energie bei der EU-Kommission. Im Gespräch relativierte er allerdings. zur Ankündigung des neuen Außenministers Didier Burkhalter, in den Stromverhandlungen auch gleich die grundsätzlichen Probleme lösen zu wollen, die sich in den bilateralen Beziehungen zur EU insgesamt stellen, meinte der Vertreter der EU-Kommission.
Ja, gerne machen wir Fortschritte, aber Vorsicht, dass wir keine einzelne Lösung entwickeln für bestimmte Sektoren, und dann kommen wir später zu Schwierigkeiten.
Philip Lowe sieht nach wie vor gewichtige Differenzen zu der Schweiz. So sei sie bei der Strommarktliberalisierung gegenüber der EU im Hintertreffen. Die Europäische Union wolle garantieren, dass der Wettbewerb spiele. Deshalb müssten alle Firmen die gleichen Bedingungen haben, keine dürfe zu Lasten der anderen subventioniert werden. Im Markt wie auch auf dem Fußballfeld könnte es nicht zwei Schiedsrichter geben.
Deswegen brauchen wir gemeinsame Regeln und gemeinsame Aufsichtsbehörden, ebenso für den EU-Raum als die Schweiz.
Der Schiedsrichter sei das Europäische Gericht in Luxemburg, sagt Lowe. In der Schweiz sorgt vor allem die EU-Forderung, den acquis communautaire, also das sich wandelnde EU-Recht zu übernehmen, für großen Widerstand. Verschiedene Modelle sind hierzulande im Umlauf, um das Dilemma zu lösen. Darauf angesprochen, sagt EU-Energiedirektor Philip Lowe klipp und klar:
Wir diskutieren nicht verschiedene Modelle. Wir haben ein Modell. Norwegen hat dieses acquis übernommen, erfolgreich. Wir sehen so viele Vorteile für die Schweiz. Wir sind verzweifelt, warum die Schweiz nicht daran interessiert ist.
An diesen Fragen stocken die Verhandlungen mit der EU seit Jahren und sie gehen weit über das Stromdossier hinaus. Ohne die Kantone geht in der Energiepolitik wenig. Sie besitzen die grossen Stromkonzerne. So sitzt Fadri Ramming, Geschäftsführer der Energiedirektorenkonferenz, mit am Verhandlungstisch. Er sagt:
Aus heutiger Sicht habe ich aus technischer Sicht keinen Anlass dazu zu glauben, dass ein solches Abkommen innerhalb eines Jahres oder bis Ende Jahr zustande kommen kann.
Auch wenn das Stromdossier als Vorreiterdossier behandelt werden solle, brauche es eine Gesamtschau.
Es ist und bleibt eigentlich das Bild der Katze, die sich in den Schwanz beißt. Die institutionellen Fragen sind auf dem Tisch. Und sie müssen gesamthaft betrachtet werden und können nicht alleine im Stromdossier gelöst werden.
Ein rascher Abschluss der Energieverhandlungen ist so aber nur schwer vorstellbar, trotz Optimismus am Stromkongress.
Kundgebungen im ganzen Land, Krawalle und Plünderungen in der Hauptstadt Bukarest. Seit Tagen gibt's in Rumänien Protest gegen die harte Sparpolitik, die der Internationale Währungsfonds dem Land verordnet hat. Diese Sparpolitik müsse aufhören und Staatspräsident Băsescu müsse zurücktreten, lauten die Forderungen. Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann.
Bukarest erlebt die heftigsten Demonstrationen seit den Dezembertagen 1989. Damals wurde Diktator Ceausescu vertrieben. Das Land wandelte sich in der Folge zur Demokratie. Diesmal wenden sich die Bürger zu Tausenden gegen die demokratischen Instanzen, gegen die Regierung von Premier Boc, die mit ihrem Sparprogramm immer mehr Menschen in die Armut treibe, und gegen Präsident Băsescu, dem sie ein immer autoritäreres Gehabe vorwerfen. Begonnen hatte alles ganz friedlich letzte Woche. Eine Gruppe von Protestlern bekundete ihre Solidarität mit Rayed Arafat, einem hohen Beamten im Gesundheitsministerium. Der Arzt Arafat kam im Kindesalter als palästinensischer Flüchtling nach Rumänien. Ihm werden große Verdienste im Gesundheitswesen zugeschrieben. So hat er etwa den allseits geschätzten staatlichen Rettungsdienst aufgebaut. In einer Fernsehdiskussion überwarf er sich jedoch mit Präsident Băsescu und reichte daraufhin seinen Rücktritt ein. Er wolle sich nicht sein Lebenswerk zerstören lassen, indem er den Rettungsdienst der privaten Konkurrenz aussetze, so wie das Băsescu ultimativ fordert, ohne aber zu sagen, wie. Das Grüppchen der Bukarester Kundgebungsteilnehmer wuchs rasch zu einem stattlichen Demonstrationszug an, wobei der eigentliche Grund des Protests bald in den Hintergrund rückte. Plötzlich stand das happige Sparprogramm der Regierung im Fokus. Auf Druck des Internationalen Währungsfonds musste Rumänien seine Ausgaben in den letzten 2 Jahren massiv herunterfahren, um das Budget im Lot zu halten. Die ohnehin schon mageren Renten und die Löhne im öffentlichen Sektor wurden weiter gekürzt, Investitionen in die Infrastruktur gebremst und die Mehrwertsteuer erhöht. Genau die falsche Politik, kritisiert der Bukarester Ökonom Liviu Voina.
We didn't actually introduce reforms. We took two desperate measures to cut expenditures.
Das seien bloß verzweifelte Maßnahmen, um die Ausgaben zu drücken. Keine Spur von Reformen und nicht nachhaltig. Das mit dem Währungsfonds ausgearbeitete Programm sei ohnehin viel zu sehr nur auf die kurzfristige monetäre Seite ausgerichtet, statt die tiefer liegenden Probleme wirksam anzugehen.
What the IMF and the Romanian government consider to be structural reforms are in fact monetary reforms because they don't change the structure of the economy.
Viel wichtiger wäre es nach Ansicht Voinas, Strukturreformen etwa im Landwirtschafts- oder dem Energiesektor durchzuführen. Dort liege noch erhebliches Wachstumspotenzial für Rumänien. Das Wachstum müsse gefördert werden, die Nachfrage stimuliert. Dann verschwinde das Defizit quasi als Nebenprodukt von selbst.
Cutting the deficit would come as a byproduct of stimulating growth.
Ein Wachstum sei aber nicht mit Sparübungen zu erreichen, sondern mit Investitionen, sagt der Wirtschaftsanalyst. Mehr Leute müssten in den Arbeitsmarkt integriert werden, mehr Leute müssten ein regelmäßiges Einkommen haben, denn die Kaufkraft hat markant nachgelassen in Rumänien. Nach Schätzungen haben gegen 2/3 der Menschen Mühe, über die Runden zu kommen. Viele müssen zur Deckung der Grundbedürfnisse Kredite aufnehmen. Unter diesen Umständen dürften die Proteste, die sich am Wochenende von Bukarest aus auf 18 Städte im ganzen Land ausgeweitet haben, nicht so rasch verstummen. Im Herbst stehen Neuwahlen an. Die höchst unpopuläre Regierung wird sich etwas einfallen lassen müssen, um in der Wählergunst wieder zu steigen.
Sie hören das Echo der Zeit vom Schweizer Radio. Weiter geht's hier mit Krise als Chance in Griechenland. Schweizer Unternehmensbilanzen und was sie noch taugen und einer nostalgischen Begegnung auf einer Kabula Parkbank. Manche sehen Griechenland schon aus dem Euro rausfallen. Diese Woche sind wieder die Inspektoren der sogenannten Troika da. Von ihrem Wohlwollen hängt ab, ob das Land frisches Geld erhält oder doch noch pleite geht. Während die Regierung in Athen mit ihnen feilscht, suchen die Menschen im Land nach Auswegen aus der sozialen Misere. Und es gibt junge Leute, die glauben, einen Ausweg gefunden zu haben, fernab der Hauptstadt, draußen auf dem Land. Odotea Sarelidou war bei den Aussteigern auf der Insel Evia.
Es regnet in Strömen in Agios, einem 900-Seelendorf im Norden der Insel Evia. Trotzdem bauen Apostolis und sein Freund Panagiotis an ihrem neuen Heim, einer runden, zeltartigen Jurte, wie man sie von Nomadenvölkern kennt. Das Gerüst steht schon. Zur Isolierung streut Apostolis, ein großer, schlanker Typ mit langen Haaren, Kieselsteine auf den Boden. Die Jurte wird 40 Quadratmeter groß und wird sogar eine Küche und eine Trockentoilette haben. Für den Bau benötigen wir vor allem Holz, einen wasserdichten Stoff und eine Wärmedämmung. Apostolis hat noch vor kurzem in Athen gelebt. Doch das Leben in der griechischen Hauptstadt hat ihn nicht glücklich gemacht. Im Internet hat der 32-Jährige Gleichgesinnte gesucht und gefunden. Zusammen gründeten sie die Gruppe Free and Real. Hier auf der Insel Evia wohnen sie nun zu sechst und versuchen, mit so wenig wie möglich auszukommen. Hier ist jeder Tag ein einziges Abenteuer. Mal arbeiten wir auf unserem Bioacker, mal arbeiten wir an unserer Jurte und wir informieren auf dem Internet über unsere Projekte. Allein letztes Jahr haben uns rund 500 Leute hier auf der Insel besucht. Der Ausbruch der Krise hat Apostolis und Panagiotis in ihrem Vorhaben, Athen zu verlassen, nur noch bestärkt. In letzter Zeit wollten es ihnen immer mehr Leute gleich machen, sagt der 30-jährige Panagiotis. Die Städte haben nichts mehr zu bieten. Egal an welche Tür man klopft, sie bleibt zu. Es gibt keine Perspektive mehr. Auch unsere Freunde und Verwandten sehen es immer positiver, dass wir aufs Land gezogen sind und fragen uns mit Neugier, wie das Leben im Dorf so ist. Diese Flucht aus den Großstädten in die griechische Provinz bestätigt auch Vizebürgermeister Spiros Zacharis. In seinem Zuständigkeitsgebiet in Nord-Evia leben rund 22.000 Einwohner.
Υπάρχει σε μεγάλο βαθμό. Κάποιοι εξ αυτών απασχολούνται στις εργασίες των γονέων τους.
Viele junge Leute kehren zurück, um hier auf dem Acker oder im Geschäft der Eltern zu arbeiten. Oder sie machen was Eigenständiges, beschäftigen sich mit der Landwirtschaft und im Sommer mit dem Tourismus. Und wir haben noch immer mehr Zuwanderer, deren Eltern gar nicht von hier sind. Die meisten von ihnen haben unsere Region im Urlaub kennengelernt. Spiros Zacharis sieht in den niedrigen Lebenshaltungskosten den Hauptgrund, weswegen die griechische Provinz für junge Griechinnen und Griechen so attraktiv geworden ist. Und er sieht die neuen Zuwanderer auch als Chance für seine Insel. Das Leben in der Stadt ist sehr teuer. Hier hat das Geld viel mehr Wert. Mit 500 Euro kann man hier in unserer Region viel besser leben als in Athen. Die jungen Menschen, die hierher kommen, bringen wieder Leben in unsere Dörfer. Wir müssen uns jetzt bemühen, sie auch nach der Krise hier zu behalten. Auf jeden Fall hierbleiben wollen auch Apostolis und Panayotis. Eine Rückkehr nach Athen käme für sie nicht in Frage. Hohe Ansprüche haben sie nicht. Wir haben einen Garten, in dem wir Gemüse und Salate der Saison anbauen. Und wir haben 400 Obstbäume gepflanzt. Alle Ausgaben teilen wir uns. Und wir haben unsere Bedürfnisse angepasst. Man braucht nicht viel, um glücklich zu sein. Im Moment wohnen die Freunde noch in einer kleinen Wohnung im Dorf. Bald wollen sie aber in die Jurte ziehen. Ihre Ausgaben decken Apostolis und Panayotis mit Aushilfsjobs. Fast alles fertigen sie selber an. Ein Dorfbewohner stellt ihnen eine alte Werkstatt zur Verfügung. Dort verarbeiten sie Holzlatten und alte Möbelstücke, die sie im Müll finden. Es ist doch schade, wenn solche Sachen im Müll landen. Aber jetzt in der Krise kommt das seltener vor. Die Menschen überlegen es sich dreimal, ob sie etwas wegwerfen. Also gibt es auch weniger Müll. Ein weiterer positiver Aspekt der Krise.
Rodatea Seralidou war auf der Insel Evia. Rituale sind beruhigend, gerade in unsicheren Zeiten, selbst in der Wirtschaft. So kommt es dem Genfer Warenprüfungskonzern SGS traditionellerweise zu, als erster seinen Jahresbericht zu veröffentlichen. Darauf folgen die anderen der 20 wichtigsten Unternehmen an der Schweizer Börse. Morgen beginnt dieser alljährliche Reigen der Geschäftsberichte. Doch was sagen die noch aus jetzt in der Krise? Sind seriöse Finanzanalysen gestützt auf diese Geschäftsberichte überhaupt noch möglich? Wirtschaftsredaktor Thomas Oberer.
Ein Euro-Krisengipfel jagt den anderen. Die Schweizer Unternehmen haben Absatzprobleme, nicht zuletzt wegen dem starken Franken. Das Wirtschaftswachstum flaut weltweit ab. All das Signale, die die Arbeit der Analysten derzeit nicht gerade erleichtern, sagt Sven Bucher von der Zürcher Kantonalbank.
Ja, ist ganz klar auch für die Analysten viel schwieriger geworden. Man hat sehr viele Faktoren, die im Moment unsicher sind. Es fängt bei der Politik an, geht über die Wirtschaft und das ist natürlich ein schwieriger Mix.
Kommt dazu, dass die Unternehmen ihre Umsatz- und Gewinnziele immer rascher nach oben oder unten anpassen. Je nachdem, wie sich die Konjunktur oder die Wechselkurse verändern. Für die Analysten bedeutet dies, immer schön flexibel bleiben, sagt Christian Gattiker, Chefanalyst und Stratege bei der Bank Julius Baer.
So ähnlich wie beim Autofahren fährt man auf Sicht und hat doch eine rechte Nebelbank vor sich. Das führt halt auch dazu, dass man Prognosen stark revidieren muss. Aber das gehört eigentlich so, wie es auch dazu gehört, dass ein Unternehmen sich wieder den Gegebenheiten anpassen muss. Dass man agil bleibt und eben das Ganze auch wieder versucht, an die Aktualität anzupassen.
Dazu kommt, dass heute in der Zeit des Internet jede Zuckung in der Entwicklung einer Firma rasch die Runde macht. Anleger und Medien zwingen die Unternehmen, jedes Detail öffentlich zu machen. Diese Tendenz gibt es nicht nur in Europa. Jens Korte, Börsenjournalist an der Wall Street in New York, beobachtet dasselbe in den USA.
Der Wunsch nach Transparenz ist enorm gestiegen. Und zwar von der Öffentlichkeit, teilweise auch übrigens von den Medien. Also es ist nicht unbedingt so, dass die Unternehmen selber besonders interessiert sind, kurzfristige Berichte abzugeben, sondern ich glaube, der öffentliche Druck nach Transparenz ist groß und deshalb muss man es machen. Ich glaube, die Unternehmen hätten ein größeres Interesse, eher weniger als häufiger Bericht zu geben, was eigentlich läuft.
Unternehmenszahlen werden mittlerweile nicht mehr nur jährlich, sondern alle 3 Monate veröffentlicht. Das nutzen viele Firmen, um Voraussagen über Gewinne und Verluste fast ein wenig nach Gutdünken über das Jahr zu verteilen. Kein Wunder liegen die Analysten denn auch mit ihren Prognosen und Empfehlungen öfters daneben. Die Arbeit der Analysten grenze an Kaffeesatzlesen, hört man denn auch immer wieder als Kritik. Damit müsse seine Branche leben, sagt Christian Gattiger von Julius Baer. Im Alltag spüre er aber, dass viele Anleger nicht mehr blind auf die Analysten vertrauten.
Die Leute kaufen nicht mehr einfach etwas, weil das irgendwo mal als Name gefallen ist, sondern sie wollen genau wissen, warum, wie ist die Bewertung, warum sollte ich überhaupt in so einem Unternehmen investiert sein. Und genau auf solche Fragen muss halt ein Analyst auch Antworten haben und die Anleger nicht nur mit einem Kursziel abspeisen.
Als Angestellte von Banken haben die Analysten natürlich immer auch ein gewisses Verkaufsinteresse. Dessen müsse man sich immer bewusst sein, meint Börsenbeobachter Jens Korte. Trotzdem hätten die Analysten eine wichtige Funktion, meint er.
Es ist eben eine gewisse Kontrollinstanz. Also ich merke das auch bei meiner täglichen Arbeit. Ich arbeite durchaus mit Analystenberichten und bin auch froh und dankbar, dass ich diese Berichte bekomme. Das heißt aber nicht, dass ich das auch nur annähernd als einzige Informationsquelle nehmen würde. Es ist einfach ein weiteres Stück Information.
Genauso müssen die Anleger handeln, ist denn auch die Meinung aller Experten. Denn schlussendlich haften nicht die Analysten. Jedermann ist selber verantwortlich, wenn er sein Geld in Aktien eines Unternehmens investiert.
Nur wenige aus dem Ausland kennen Afghanistan so lange und so gut wie Nancy Hatch Dupree. Die Grand Old Lady der Afghanistan-Kunde hat ihr ganzes Leben dem Land und seiner Kultur gewidmet. Nach langen Jahren im Exil ist die mittlerweile 85-jährige Amerikanerin wieder in Afghanistan. Nicht einfach so. Sie hat ein äußerst ambitiöses Projekt. Sie will eine Bibliothek aufbauen, in der alles versammelt ist, was je über Afghanistan geschrieben wurde. Thomas Guttersohn hat die alte Dame im Park der Kabuler Universität getroffen und mit ihr über das Afghanistan der Vergangenheit und der Gegenwart gesprochen.
Die kleine, elegant im englischen Stil gekleidete Frau sitzt etwas verloren am Rand einer Parkbank. Neben ihr nur die winzige Handtasche aus Leder. Sie wirkt zerbrechlich, ihr Rücken ist gekrümmt, die Haare schlohweiß. Doch ihre stahlblauen Augen sind wach. Sie schauen den Studenten und Studentinnen nach, die mit viel Papier unter den Armen an ihr vorbeigehen. Ab und zu wirft die eine oder der andere einen Blick zu ihr hinüber und lächelt verstohlen. Nancy Hatch Dupree ist eine Berühmtheit hier. Alle kennen sie. Als Diplomatengattin kam sie in den 50er Jahren nach Afghanistan und traf auf eine elegante und gebildete Gesellschaft.
When I was here before, that was in the 50s and the 60s, you know, it was a very elegant, sophisticated society that we were moving in.
Faszinierend sei das gewesen. Die alte Frau gerät in Schwärmen.
They spoke 3 or 4 languages beautifully. They dressed in the latest styles of Paris, and they were forward-looking. They spoke our language.
Die damalige afghanische Elite habe 3 bis 4 Sprachen wunderbar beherrscht, die allerneueste Pariser Mode getragen und der Zukunft mit Zuversicht entgegengesehen. Nancy Dupree fühlte sich verbunden mit den Afghanen, da sie dieselbe Sprache sprachen, dieselbe Körpersprache hatten.
It was just like any western capital.
Kabul sei wie eine westliche Hauptstadt gewesen, sagt Nancy Hatch Dupree. Sie trennte sich dort von ihrem damaligen Mann und heiratete den Archäologen Louis Dupree. Dessen Frau übrigens heiratete daraufhin Nancys Ex-Mann. Ein Partnertausch, wie er wohl damals sogar in Amerika kaum zu denken war. Als Frau des berühmten Archäologen empfing sie halb Kabul bei sich zu Hause.
We, Louis and I, we had something called the 5 o'clock follies. At 5 o'clock, the bar opened and everybody was welcome.
Jeden Abend um 5 traf sich die Elite Afghanistans im Haus der Duprees an der Bar, um über Politik und Wirtschaft zu diskutieren. Damals war Alkohol in Afghanistan noch erlaubt. Alle waren willkommen und so blieben die Duprees am Puls der Zeit.
But that's how Louis kept his finger on what was happening.
Doch die Zeiten änderten sich. Unter der eleganten Oberfläche begann es zu brodeln. Machtansprüche und Misstrauen kündeten das Ende dieser weltoffenen Gesellschaft an, mit der sich Nancy Hatch Dupree so verbunden fühlte.
We did see that all that sophistication, underneath it, it was, they had a dark side.
Die Widersprüche der afghanischen Gesellschaft brachen auf. Traditionalisten wandten sich gegen Reformer, Islamisten gegen Kommunisten. Der Kalte Krieg wurde in Afghanistan zum heißen Krieg. In dieser neuen, kriegerischen Gesellschaft hatten die Duprees keinen Platz mehr. 1978, mit der Invasion der Sowjets, mussten sie das Land verlassen. Doch auch im Exil widmeten sich die beiden der Kultur und der Geschichte Afghanistans. Für Louis Dupree war es eine Flucht ohne Wiederkehr. Er starb 1989 im pakistanischen Exil. Nancy Hatch Dupree kehrte 2006 nach Kabul zurück. Im Gepäck tausende von Büchern und Artikeln über Afghanistan. Sie hat sich in den Kopf gesetzt, in Kabul eine Bibliothek aufzubauen, in der nicht weniger drin ist als alles, was je über das Land geschrieben wurde. Doch Afghanistan hatte sich inzwischen verändert.
But I noticed many things happen during exile.
Kabul ist nicht mehr diese westlich geprägte Großstadt, von der Nancy Hatch Dupree einst so schwärmte. Eigentlich paradox. Jetzt, wo der Westen doch präsenter ist denn je. Westliche Waren, von Jamie Oliver Pesto-Soßen über Markenkleider bis hin zu iPads und Smartphones, gäbe es massenweise zu kaufen. Und auch an westlichen Hilfswerksvertretern mangle es nicht, sagt Nancy Hatch Dupree. Doch diese lebten größtenteils an der afghanischen Gesellschaft vorbei.
The gaps between the perceptions of reality between the Afghans and the foreigners is too wide.
Es klaffe eine große Kluft zwischen den Ausländern und den Afghanen. Das Weltbild sei zu unterschiedlich. Vergessen die gemeinsame Sprache. Während die einen ihr ganzes Leben in Afghanistan verbrächten, kämen die anderen lediglich für ein paar Jahre oder Monate ins Land, um ihre Projekte umzusetzen.
They want instant implementation. You cannot do development with instant implementation. It takes lots of cups of tea. It takes a lot of time. It takes patience. It takes working together. It's not just giving orders, do this, do that.
Entwicklung in Afghanistan braucht eben Zeit, sagt die 85-Jährige. Man könne nicht einfach hier und da ein Projekt auf die Beine stellen und den Afghanen befehlen, was sie damit tun sollen. Die Afghanen seien ja nicht dumm. Dupree's Blick verhärtet sich.
People in the countryside, they're not stupid. They're bright. If they see an idea that they think can help them, they'll grab it. And they'll do it.
Im Gegenteil, die Afghanen seien klug und sie seien Opportunisten. Wenn sie eine Idee sehen, die ihnen tatsächlich helfen könnte, würden sie sie schon packen. Eine andere Eigenschaft der Afghanen, die Nancy Hatch Dupree immer wieder hervorhebt, ist ihr unverbesserlicher Optimismus. Das düstere Bild, das der Westen durch die Medien erhalte, sei bei weitem nicht jenes der Afghanen.
Doom and gloom, it's a basket case, it's going to collapse, it's going to crumble. When the troops withdraw in 2014, you're going to have civil ethnic wars. You name it.
Die Afghanen glaubten nicht daran, dass alles zusammenbrechen werde, wenn die westlichen Truppen 2014 abzögen. Sie teilten den im Westen verbreiteten Pessimismus nicht. Dupree selbst glaubt an die Jungen und zeigt energisch mit ihrem Finger auf die Studenten und Studentinnen, die im Park zusammen lernen, lachen, diskutieren. Ihnen gehöre die Zukunft, sie wüssten, was zu tun sei.
And these young people, that's where the future is, I think. I mean, that's a cliche. Everybody says the future is in the young, blah, 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 blah. But it is true.
Doch niemand frage sie nach ihren Ideen. Und genau da liege der Hund begraben. Es finde so gut wie kein Austausch statt. Das Problem sei, dass viele Hilfswerke sich nicht mit der Gesellschaft auseinandersetzten, sondern nur mit den Politikern verhandelten. Und diesen könne man einfach nicht trauen.
They're only talking to the politicians. And you can't trust the politicians. The thing is, they should talk to the people of Afghanistan.
Den Dialog zu den Afghanen direkt suchen, so wie Nancy und Louis Dupree es früher getan haben. Das rät die 85-jährige Amerikanerin den westlichen Vertretern in Afghanistan. Die kleine, magere Frau macht eine lange Pause. Sie wirkt erschöpft und steht dann doch überraschend behende auf.
Okay, I think that's about it. All right?
Dem sei nun nichts mehr anzufügen, sagt sie und lässt sich von zwei Studenten zum Ausgang des Parkes bringen.
Thomas Gutersohn berichtete hier im Echo der Zeit. Verantwortlich für die Sendung war Judith Huber und für die Nachrichten Susanne Schmucke, am Mikrofon Philipp Scholkmann. Das Echo der Zeit hören Sie in der zweiten Ausgabe um 19 Uhr auf DRS2 und DRS4 News oder auf der Musikwelle und im Internet echo.drs.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.